Tod und Verklärung, wie Barbarossa im 19. Jahrhundert zu einer deutschen Legende wird. Bewegtes Nachleben als untoter Retter. Barbarossas wenig heldenhafter Tod beim Baden ist so unfassbar banal, dass er bald angezweifelt wird. Im 19. und 20. Jahrhundert treibt die Verehrung der Fans seltsame Blüten. Von Franz Metzger. Auch Poeten können irren. Anlässlich des Mainzer Reichstags 1184 dichtet der Minnesänger Heinrich von Feldecke über den Ruhm des Herrschers: Dem Kaiser Friedrich geschah so viel Ehr, dass man immer mehr Wunder davon sagen mag, bis an den jüngsten Tag ohne Lüge, ja, für wahr, es wird noch über 100 Jahr von ihm gesagt und geschrieben. Lumpige 100 Jahre, Herr Heinrich? Nun, Sie können ja nicht wissen, dass Ihr Kaiser 690 Jahre nach dem Fest in Mainz eine ganze Stadt des Morgenlands in Aufregung versetzen wird. Die Stadt heißt Tyros und hat da ihre besten Zeiten schon hinter sich. Die blühende Handelsmetropole der Phönizier im heutigen Libanon spielte zuletzt im 12. und frühen 13. Jahrhundert als Nachschubhafen der Kreuzfahrer eine bedeutende weltgeschichtliche Rolle. Im 19. Jahrhundert stieg Tyros dann zu einer osmanischen Provinzstadt ab. Umso größer ist 1874 die Aufmerksamkeit, die ein Schiff unter der schwarz-weiß-roten Flagge erregt, die in diesen Gewässern noch eher unbekannt ist, da es das zugehörige Deutsche Reich ja erst seit 3 Jahren gibt. Erst recht, als diesem Schiff eine ganze Expedition professoraler Gestalten nebst Dienerschaft entsteigt. An- und Wortführer ist ein älterer Herr mit eindrucksvollem weißen Rauschebart. Mit unverkennbar bayerischem Akzent fragt er nach dem Weg zum Ortskommandanten. Diesem stellt er sich als Professor Johann Nepomuk Sepp, Historiker und Landtagsabgeordneter, vor. Motivation und Ziel der Expedition erklärt er ganz offen: die Zurückführung der Überreste Friedrich Barbarossas. Zu Hause in Berlin hat Sepp sowohl Kaiser Wilhelm I. wie Bismarck versichert, eine solche Aktion werde die deutsche Nation in heilige Begeisterung versetzen. Welch ein Triumphzug, unseren größten Kaiser in den Kölner Dom zu übertragen, der als Sinnbild des längst in Stocken geratenen alten Reiches beim Aufbaue des Neuen sich vollendet. Die sterblichen Überreste des Staufers haben zu dieser Zeit bereits eine merkwürdige Odyssee hinter sich, deren Überlieferung voller Widersprüche steckt. Vermutlich wurden seine Eingeweide in Tarsus, in der heutigen Türkei, beigesetzt und der restliche Leichnam in Antiochia zerlegt. Er wird stundenlang in Wasser und Essig gekocht, bis sich das Fleisch von den Knochen lösen lässt. Einigermaßen sicher war anscheinend für die Zeitgenossen, dass die kaiserlichen Gebeine dann in der Kathedrale von Tyros zwischengelagert wurden, bis sie nach Jerusalem überführt werden könnten. Dazu kommt es aber nie. Sepp und Kollegen schließen daraus, dass die Knochen noch in der Kathedrale sein müssen. Nur wurde die christliche Kirche durch ein Erdbeben schwer beschädigt und dann bei der Rückeroberung der Hafenstadt durch die Mameluken gründlich zerstört. Alles, was Sepp und sein Team in den Ruinen finden, ist eine gemauerte Nische, in die ein Sarg hineinpassen würde. Für Sepp sind das genug Indizien, dass Barbarossas Gebeine hier geruht haben. Das nun nicht mehr heilige Deutsche Reich könne daher Anspruch auf die Kathedralruine, wenn nicht die ganze Stadt Tyros, erheben. Diese könnte dann als Ausgangspunkt einer deutschen Kolonie im Libanon dienen. Mit dem toten Stauferkaiser kam man nicht weiter. Was ist aber mit dem, in Klammern über, Lebenden? Ein weit verbreitetes Element von Volkslegenden ist die Vorstellung, dass ein guter Herrscher nie wirklich stirbt. Barbarossa warte mit seinen tapfersten Recken in einer geheimnisvollen Höhle schlafend darauf, als Retter zurückzukehren, wenn die Not seines Volkes am größten sei. In den wirren Jahren des Interregnums im 13. Jahrhundert, der Zeit nach dem blutigen Ende der Staufer, rückt das Mittelgebirgsmassiv des Kyffhäusers mehr und mehr in den Fokus solch politischer Fantasien. Der schlafende Retterkaiser ist allerdings zunächst Barbarossas Enkel, Kaiser Friedrich II. Diesen Herrscher über ein Reich von Hamburg bis Sizilien hat der deutsche Reichsteil nur sporadisch erlebt, und wenn, dann mit einem bunten Gefolge aller Kulturen und Religionen seines Imperiums, zu dem bestimmt auch Magier und Wunderdoktoren gehörten. Als es dann heißt, Friedrich II. Sei tot, gestorben in fernen Landen, sind die Zweifel und die Verzweiflung ob der schrecklichen Zeiten so groß, dass Hochstapler es wagen, als zurückgekehrter Kaiser aufzutreten. Die falschen Friederiche werden entlarvt und mit dem sich immer stärker entwickelnden Denken in nationalen Kategorien distanziert sich Deutschland vom gleichsam halben Sizilianer Friedrich II. An seine Stelle tritt nun der ebenfalls in der Ferne verschwundene Großvater Barbarossa, der sich zum Schlaf in den Kyffhäuser zurückgezogen haben soll. Und dieser Schlaf dauert. Deutschland erlebt schwierige Zeiten, aber keine existenzielle Bedrohung. Erst in der Stunde der höchsten Erniedrigung, der Unterwerfung durch Napoleon 1806, besinnt man sich wieder auf die alte Sage. Vom Kyffhäuser und dem dort schlafenden Barbarossa zu erzählen, wird zu einem verklausulierten Aufruf, sich gegen die Fremdherrschaft zu erheben. Die Befreiung von Napoleon gelingt, aber von einer Rückkehr zu des Reiches Herrlichkeit kann keine Rede sein. Der Deutsche Bund ist nur ein matter und schwacher Abklatsch des untergegangenen Reiches. Der schlafende Kaiser im Kyffhäuser bleibt Sehnsuchtsprojektion. Populäre Gemälde und Gedichte, vor allem Friedrich Rückerts Barbarossa-Ballade, finden weite Verbreitung. Sie halten den Traum am Leben, der 1871 mit der Gründung des Zweiten Deutschen Kaiserreichs doch noch Realität zu werden scheint. Dessen Strategen spielen bewusst die Kyffhäuser-Karte aus. Wilhelm I. wird zu Kaiser Barba Blanca, in Klammern Kaiser Weißbart, und die Hohenzollern zu legitimen Erben des Staufer. Die Knochenjagd des Professors Sepp ist nur ein Beispiel für die mitunter skurrile Geschichtsklitterung zwischen Mittelalter und Gegenwart. Wilhelm I. stirbt 1888 und nur wenige Jahre später wird ihm zu Ehren auf dem Gipfel des Kyffhäuser ein pompöses Denkmal errichtet. Zentrale Figur ist Wilhelm I. hoch zu Ross. Beliebtestes Fotomotiv der Besucher ist aber das in Stein gemeißelte Abbild des schlafenden Barbarossas, inklusive des lang gewachsenen Kaiserbarts.